Einen wunderschönen guten Tag aus Cape Breton hier in Kanada. Ja, die Zeit ist wieder einmal gekommen, in der ich zu einigen Fragen Stellung nehmen möchte, die uns hier in großer Stückzahl wiederholt erreichen, ähnlich formuliert. Es geht vor allem um das Thema Sicherung des Vermögens und die Vorbereitung auf den immer näher kommenden, ja, ich sage mal Weltenwandel. Steigen wir im Vorfeld mal konkret ein. Beginnen wir mit der größten Inflationsrate seit über 30 Jahren. Die Hauptgründe für diese vermutlich nicht mehr zu bändigende Krise liegt vor allem bei den Abgaben und Steuern, die man den Bürgern auferlegt, nachdem man mit den ökonomisch völlig zerstörerischen Maßnahmen wegen der offenbar falsch eingeschätzten Mikrobe die Wirtschaft gegen die Wand gefahren hat. Klare Worte. Ein großer Teil des Wiederaufbaus der Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wurde durch, aus meiner Sicht, eine verfehlte Politik irreversibel zerstört. Die Garanten unserer bisherigen Wirtschaftsordnung, der Mittelstand, befindet sich massenhaft kurz vor dem Aufprall des Bankrotts. Die großen internationalen, vor allem Big-Tech-Konzerne dagegen, sind die Nutznießer dieser Politik und verzeichnen nicht selten dreistellige Gewinnsteigerungen, teilweise sogar vierstellige. Wir sprechen ja regelmäßig darüber in unserem Podcast. Echte Unternehmer, und die findet man nur im Mittelstand aus meiner Sicht, sind nun im Modus der Krisenvorbereitung. Das wird mir immer klarer. Das Ziel ist oft die Rettung des Vermögens, um danach wieder neu aufbauen zu können. Ein hehres Ziel natürlich. Aufgrund der massiven Ausfälle von Kreditnehmern rechne ich übrigens auch mit einem konkursbedingten Ausfall quasi aller Bankinstitute in den nächsten Jahren. Die geplante Abschaffung der deutschen Einlagensicherung auf Druck der EU kann im nächsten Jahr zu einem Fiasko aller Kunden von Banken führen, die im Falle des Konkurses dieser Geldhäuser gigantische Verluste in Kauf nehmen müssen. Denn wir kennen das Ziel der neuen politischen Richtung. Neue digitale Währungen werden dann durch die Zentralbanken gesteuert, bei denen die Bürger dann ein Konto haben müssen. Und die Konsequenzen daraus, nämlich die totalen Kontrolle, die besprechen wir regelmäßig oft in unserem Podcast. Kommen wir nun zu den konkreten Fragen, die so oder ähnlich immer wieder gestellt werden. Erstens, ich spiele mit dem Gedanken, mein Geld in Edelmetalle zu investieren. In einem älteren Podcast haben Sie, also der Frager meint offenbar mich, von den Möglichkeiten des physischen Erwerbs von Edelmetallen gesprochen, ohne Mehrwertsteuer. Das wäre zum Beispiel in Kanada möglich. Ist das vergleichbar mit einem Zollfreilager auf europäischem Boden? Der Gedanke, dass mein Edelmetall dann so weit weg wäre, wie in den Ländern, wo man mehrwertsteuerfrei einkaufen kann, der verunsichert mich. Antwort von meiner Seite. Also ein Zollfreilager hat mit dem mehrwertsteuerfreien Einkauf von Edelmetallen in Ländern, wo eine Mehrwertsteuer gar nicht erhoben wird, nichts zu tun. Bis 2007 galten übrigens Zollfreilager als ausländisches Territorium. Viele erinnern sich noch an die Panama Papers, die sogenannten Panama Papiere, bei denen Steuerbetrüger sich den Zollfreilagern seinerzeit bedient hatten. Dadurch kamen diese Lagermöglichkeiten so ein bisschen in einen bitteren Beigeschmack und stehen auch immer wieder heute noch im Fokus der Behörden. Man muss allerdings auch sagen, dass die Betreiber dieser Lager recht offen mit den Behörden kommunizieren, da man natürlich ebenfalls verhindern will, dass zum Beispiel Extremistengruppen wie der Islamische Staat sich der Zollfreilager bedient, denn das hat es ja schon gegeben. Wenn man zum Beispiel Waren wie Edelmetalle dort einlagert, fällt keine Mehrwertsteuer an. Aber wenn man die Metalle dann physisch aus dem Lager herausholt, muss man die Steuer nachentrichten. Eventuell sogar zu einem höheren Preis, denn wenn die Kurse gestiegen sind zum Beispiel. Oder sogar mit einem höheren Prozentsatz. Denken wir damals an 2006, als die Mehrwertsteuer, viele erinnern sich noch, von 16 auf 19 Prozentpunkte gestiegen ist. Übrigens, Diese nominalen 3 Prozentpunkte von 16 auf 19 entsprechen einer Steuererhöhung von satten 18,75%. Ein einfacher Dreisatz und schon kann man es nachrechnen. Außerdem muss man während der Lagerzeit auch die Gebühren wie Miete oder Versicherung für den Steueranteil mitbezahlen. Das gilt es jetzt genau zu verstehen, was ich gerade sage. Natürlich tritt das Problem nicht ein, wenn man die Metalle aus dem Zollfreilager heraus verkauft und sich in Geld bezahlen lässt. Ja, aber in der heutigen Zeit des sich in der Kernschmelze befindlichen Geldsystems wird es aus meiner Sicht immer wahrscheinlicher, dass die Menschen eher nicht einen digitalen Euro haben möchten, sondern eher die Metalle selbst. In diesem Fall wäre das Zollfreilager dann ein eher teures Modell. Dagegen gibt es Länder, da läuft es völlig anders. Es fällt bei Kauf von Edelmetallen keine Mehrwertsteuer an. Das war's schon. Egal, ob man es außerhalb des Bankensystems in einem Hochsicherheitslager verwahren lässt oder es in dem Lagerland physisch ausliefern lässt. Die Mehrwertsteuer fällt schlicht nicht an. Ich kenne einige internationale Anleger, auch aus Europa, die in den steuerbegünstigten Ländern über Parzellen, Grund und Boden verfügen und dort die Metalle privat einlagern. Man kann zum Beispiel auch über spezielle Großhändler bei Scheideanstalten sogar in deutscher Sprache Edelmetallkäufe und Verkäufe abwickeln. Die Ansprache richtet sich hier also nicht an Kleinstanleger, die sich ein paar Münzen kaufen wollen, sondern an Anleger, ich sage mal, ab 30.000 Euro, die auf eine professionelle Beratung und Bearbeitung größten Wert legen. Übrigens, wenn gesagt wird, dass die Metalle dann ja weit weg wären, muss ich immer lächeln. Wer zum Beispiel bei einer Volksbank um die Ecke einen einfachen Sparvertrag bei einem Investmentfonds vereinbart, der sollte wissen, dass diese Fonds oft in Singapur, in Afrika, USA, China und so weiter diese Sparbeiträge investieren. Und man hat als Anleger schwer einen Überblick, wo das eigene Geld sich gerade anteilig befindet. Dagegen ist es mit einem klar definierten Edelmetalllager möglichst außerhalb des Bankensystems einfach nachzuvollziehen. Kommen wir zur zweiten Frage. Die Frage nach einer Auswanderung steht bei uns im Fokus. Wir suchen gerade nach einem geeigneten Land. Ungarn, Paraguay, Kanada und Costa Rica sind in der engeren Wahl. Im Moment sind wir hier noch in Arbeit und Brot und stellen uns aber zukünftig vor, einen zweiten Wohnstandort zu haben, eventuell später auch ganz auszuwandern. Nun verfüge ich über einige Gelder, die ich durch den Verkauf meiner Immobilien in Europa frei habe, der hat uns offenbar zugehört, und suche da Rat, ob es Sinn macht, in ein Stück Land zu investieren. Die Frage ist auch, wie man seriöse Ansprechpartner findet, wenn man sich für eine Immobilie interessiert. Die Mentalitäten und Gepflogenheiten sind ja sehr unterschiedlich im Immobilienmarkt und ich möchte keinen Schiffbruch erleiden. Außerdem sind die Preise der Immobilien ja weltweit gestiegen. Tja, wie soll ich das beantworten? Diese Frage beschreibt eher einen großen Komplex, den man auch nur grob beantworten kann, da viele individuelle Faktoren eine Rolle spielen. Ich fange mal hinten an. Die Preise sind auch hier an der kanadischen Ostküste gestiegen, vor allem bei fertigen Häusern. Der Markt scheint wie leergefegt. Gute Immobilien gingen zuletzt oft unter der Hand weg. Vor allem sind es hier bei uns zum Beispiel an der Ostküste die Kanadier aus dem Westen, die hierher ziehen, da man zum Beispiel Cape Breton als offenbar besonders entspannt empfindet, was ich übrigens auch so sehe. Die Auswahl der in der Frage anvisierten Länder ist natürlich sehr unterschiedlich zu bewerten. Ich versuche das einfach mal. Ungarn verfolgt meiner Meinung nach eine ordentliche Politik gegenüber den eigenen Bürgern. Das sieht man gerade bei der Energieversorgung, weshalb wohl kein Ungar im kommenden Winter frieren muss. Ganz anders sehe ich das bei den meisten EU-Ländern. Gerade aber solche Länder werden systemgemäß von der EU-Organisation diffamiert, also solche Länder wie Ungarn oder Polen, die eigene Wege gehen. Man kann dort für verhältnismäßig wenig Geld Grund und Boden erwerben. Ich mag dieses Land übrigens sehr gerne, aber ich sehe auch eine gewisse Bedrohung durch EU-Funktionäre, die massiven Druck auf diese Länder ausüben. Ähnlich wie in Polen. Paraguay war genannt als zweites. Paraguay ist ein Land, welches mit relativ wenig Kapitaleinsatz eine Möglichkeit zur Auswanderung bietet. Ich würde das Lebensniveau klar mit einem sogenannten Drittland vergleichen, auch wenn ich diesen Begriff gar nicht mag. Siehst du, da geht meine Uhr, es ist 8 Uhr morgens. So früh arbeite ich schon. Es gibt viele Europäer, die dort seit Jahren leben, aber man muss dafür geboren sein, also ich zumindest. Hitze jenseits der 40 Grad bei immer wieder auftretenden Stromausfällen können für einige Menschen echt anstrengend sein. Manche lieben es jedoch. Die politische Lage ist nicht ganz einfach, da das Militär dort eine wesentliche Rolle spielt und immer wieder ein Putsch in der Diskussion steht. Aber man kann dort relativ schnell einwandern. Ja, zu Kanada kann ich natürlich am meisten sagen, da ich hier lebe und auch kanadischer Staatsbürger bin. Also nicht objektiv, ganz klar, aber ich kann viel dazu sagen. Insofern glaube ich, dass ich sogar sehr objektiv sein kann. Stimmt gar nicht. Das Lebensniveau ist am meisten hier mit der in Europa und wie in Deutschland zu vergleichen. Das ist durchaus vergleichbar. Nun ist Kanada doppelt so groß wie die EU und nicht so pauschal zu beschreiben, wie man es zum Beispiel bei kleineren Ländern eher kann. Freiheitsliebe und Toleranz werden hier großgeschrieben. Und das spürt man jeden Tag. Die Einwanderungsbedingungen sind nicht leicht, aber oft machbar. Die Migrationspolitik hier ist wirklich durchdacht. Es gibt also keine offenen Einfallstore, was ich übrigens sehr begrüße. Die momentane politische Ausrichtung gefällt mir wirklich zwar auch nicht immer, wie auch vielen anderen Kanadiern. Aber gerade in den ländlichen Provinzen hier zum Beispiel spielen konservative Werte wie Familie eine große Rolle und das macht mir Hoffnung. Die Lebensqualität ist hier wirklich sehr gut. Ich selbst habe mich damals unter den Gesichtspunkten der maximalen Sicherheit für Cape Breton entschieden und sehe es nach wie vor so, dass ich da richtig gelegen habe. Kommen wir kurz zu Costa Rica. Ich kenne dort einige ausgewanderte Menschen und dieses kleine Land liegt zwischen Pazifik und Karibik. Das Lebensniveau dort ist dort günstiger als in Europa. Das Klima ist angenehm, auch wenn es oft regnen soll, wie ich gehört habe, aber auch immer wieder dann raus, also es ist wechselnd. Die Kriminalität ist dort geringer als in den angrenzenden lateinamerikanischen Ländern. Das ist ein großes Plus. Ein besonderer Aspekt ist für mich jedoch die Sicherheit auch auf anderen Gebieten. In Costa Rica gibt es zum Beispiel 60 Vulkane und 6 davon sind noch aktiv. Und das sehe ich gerade unter dem Gesichtspunkt der Grundsicherheit als nicht optimal. Die politische Lage ist aus meiner Sicht stark durch internationale Investoren geprägt, gerade aktuell, die der neuen grünen Agenda wirklich nahestehen. Aber wo kann man heute natürlich auch noch nachhaltig eine Planung machen? Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Wer jetzt über Geld verfügt und es sichern möchte, eventuell mit einem zweiten Aspekt einer zweiten Heimat, also weit weg von zu Hause, der kann also durchaus zwei Faktoren miteinander verbinden. Wenn man zum Beispiel ein Grund und Boden irgendwo in einem anderen Land kauft. Bei bestimmten Einzelfragen kann man mich gern anschreiben, denn oft sind die Fragen ja ähnlich, sodass ich die dann zusammengefasst auf diesem Wege eventuell später beantworten kann oder auch individuell mal einzeln, aber das ist die Ausnahme. Auf der Webseite der Wissensmanufaktur findet man ja die Kontaktadresse. Kommen wir zur Frage 3, die ich heute rausgesucht habe. Ich habe für meine Verhältnisse große Geldpositionen in Aktien angelegt, da ich den geldwerten festverzinslichen Anlagen nicht mehr traue. Kann ich verstehen. Auch durch Ihr Video Wall Street Investoren kaufen die Natur auf, bin ich sehr verunsichert, wie sich Aktienkurse bewerten sollen, wenn der Gewinn der Unternehmen kaum noch eine Rolle spielt. In den deutschen Wirtschaftsnachrichten wurde gerade veröffentlicht, dass ein Top-Analyst einen gigantischen Börsencrash erwartet. 80% Verlust werden bei dem S&P 500 in den nächsten 6 Monaten genannt. Was raten Sie den Anlegern? Es geht ja längst nicht mehr um Rendite, sondern um einen Vermögenserhalt. Das ist übrigens das, was sich wirklich durchzieht wie ein roter Faden bei meinen Anfragen. Ich habe viele Jahre hart für mein Geld gearbeitet und sehe nun eine Riesengefahr, mittellos zu werden. Tja, Das ist eine wirklich schwere Frage, die man nur mit viel Wenn und Aber beantworten kann. Die grüne Ideologie nimmt leider groteske Formen an. Völlig unkalkulierbar, sachlich unsinnige Ausrichtung, ob bei der Energiepolitik oder den neuen Bewertungen von erfolgreichen oder erfolglosen Unternehmen, machen es tatsächlich unmöglich, eine saubere Strategie zur Erhaltung des Vermögens abzugeben. Ich komme mir wirklich schon einfältig vor, wenn ich nach Investitionen in die Überlebensvorsorge wie Wasserfilter und biologischen Gemüsesamen nur noch auf Edelmetalle setze, da dieses neutrale Geld aus meiner Sicht immer einen Tauschwert beinhaltet. Ich sehe ebenfalls, dass die Unternehmensbeteiligungen massiv einbrechen könnten. Ob das nun 80% sind oder sich, vermag ich nicht zu sagen, das ist eine gefährliche Prognose, aber es könnte massiv zusammenbrechen, aber 80 sind durchaus auch drin. In Anbetracht der fremdfinanzierten Aktieninvestitionen, also auf der Basis von Schulden gemachten Aktienkäufen, bin ich stark erinnert an das Jahr 1929, als wir wirklich einen ähnlichen Vorgang hatten. Zumindest sehe ich da hier Parallelen. Auch damals war das Geld durch niedrige Zinsen sehr günstig zu leihen und die Menschen spekulierten an der Börse mit Schulden. Und als dann die Zinsen plötzlich anzogen, und das ist ein Machthebel, den die Herrscher des Geldes ständig umlegen können, ja, dann flüchteten die Massen an Anleger raus aus der Börse und der schwarze Freitag im Oktober 1929 ging dann als gigantischer Börsencrash in der Geschichte ein. Nun aber sieht die Welt noch wesentlich verzahnter und komplexer aus. Great Reset, Chinas Übernahmestrategie der Weltwirtschaft und die Verbindung mit dem erodierenden Finanzsystem beinhalten ein Crashpotenzial, welches die Welt wirklich noch nie gesehen hat. Mein Rat ist, weitgehend raus aus dem Renten- und Aktienmarkt, stattdessen die Sicherung für die Familie, vor allem in die Grundversorgung, wie ein eigener Nahrungsanbau und dem Finden eines eventuell sicheren Wohnortes beziehungsweise eines Ausweichquartiers. Natürlich nur, wenn es finanziell möglich ist. Also das ist ja wesentlich. Dabei sind dicht besiedelte Gebiete, wenn man also einen sicheren Wohnort sucht, das kann durchaus ja auch in Deutschland sein, wenn man die Möglichkeiten nicht hat, über größere Summen zu verfügen. Also dicht besiedelte Gebiete sind wenig zu empfehlen. Strategisch sinnvoll angelegte Edelmetallinvestments favorisiere ich nach wie vor, auch wenn es so simpel klingt. Manchmal ist die einfachste Lösung einfach die genialste. Gut, also soweit erstmal hier zu mir, zu diesen drei Fragen und in diesem Sinne die besten Grüße von mir hier aus Kanada. Alles Liebe.